Cocktailende Nachtschwärmer. Wissen Berliner Bars, destilliert von Spirits Fully für Artisan Barcamp.
Hey, ihr Lieben, willkommen zurück zu unserer Sendung mit Tuan Anen Guyen von Wagner Cocktail Bistro in Kreuzberg. Anschließend an unsere erste Teil mit ihm erklärt er uns zuerst, was ihm in der Berliner Szene fehlt.
Und was fehlt dir hier in Berlin?
Genau, das ist halt ein sehr interessanter Punkt. Wenn man rein über die Barszene spricht, was mir so nicht so sehr gefällt, ist, dass es eigentlich Gemeinschaftsgefühl haben sollte. Was jetzt auch der Robert jetzt hier mitmacht, finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Weil dadurch entsteht auch ein gemeinschaftliches Gefühl, denn dadurch kann man voneinander lernen und miteinander neue Sachen entdecken. Es kommt mir manchmal so vor, dass bestimmte Barleute untereinander so wetteifern, aber auch gegenseitig sich ausstechen. Sozusagen schlecht über den anderen reden, damit man besser dasteht.
Ja.
Aber das ist ja meistens eigentlich nur Kinderkram. Noch schlimmer finde ich eher, wenn man zu markenbezogen arbeitet und für große Industrien arbeitet, so dass man, wenn man vorne steht und einen Drink kreiert, dann fängt man an, nur von diesem Produkt zu reden. Also fast sich nie mehr mit dem Geschmack tatsächlich auseinandersetzen will, um tatsächlich zu entdecken, was aus dem Drink eigentlich werden könnte. Anstattdessen steht man da immer mit dem Produkt und lächelt und sagt, das ist meine erste Wahl. Ich finde es sehr, sehr, sehr gut, dass die Marken zum Beispiel halt dabei die Barleute helfen, ein bisschen um die Welt rumzukommen durch die Wettbewerbe, was eigentlich sehr toll ist. Denn man muss schon rumreisen, um ein bisschen mehr zu lernen, denn sonst hat man nur Tunnelblick. Leider aber ist der Zugang von den Marken durch die Barleute an Konsumenten und dadurch verkaufen sie natürlich auch besser, stellen sich auch besser dar. Aber der Zugang zu ursprünglichen Informationen, wie die Produkte tatsächlich herstellen, ob sie, sagen wir mal, Fairtrade sind, bioorganisch sind, auch selbst das Verschiffen alles korrekt ist, sage ich mal so. Da steht nichts irgendwo auf einem Blatt, also was man da irgendwie nachvollziehen kann. Und außerdem, irgendwann fühlen sich auch die Barleute auch so sicher durch die Unterstützung mit den Geldern, mit den Reisen und so, dass sie einfach fast nicht mehr hinterfragen, einfach die Flasche hochnehmen und sagen, das ist meine erste Wahl.
Aber du hast Wort von bio und organisch gerade gesagt.
Ja. Die Nachhaltigkeit sollte allgemein wichtig sein und nicht nur jetzt. Ich finde, dass Nachhaltigkeit immer eine Rolle spielen sollte. Manchmal muss es aber nicht sozusagen das Aushängeschild sein, solange das Produkt gut ist.
Ja.
Wenn man jetzt beobachtet, wie amerikanische Bourbons hergestellt werden, da ist auf jeden Fall noch ein paar Kakerlaken und zwei Ratten noch mit bei beim Destillieren. Aber irgendwie durch den Dreck schmeckt es auch so ein bisschen dreckig und deshalb ist es auch der Bourbon. Wenn die Deutschen zum Beispiel, haben wir auch ein paar Mal versucht, Bourbon herzustellen oder Rye Whiskey, es gelingt ihnen selten, dass sie einfach diesen rauen Ton herstellen können, weil sie einfach zu sauber destillieren. Also grob das gesagt. Man muss natürlich jetzt keine Ratte reinwerfen, damit der Bourbon ein bisschen rauer schmeckt. Aber es gibt bestimmte Machart. Ich glaube, das ist halt noch so veraltet. Der Rye ist ja auch eigentlich, glaube ich, von den Deutschen rübergekommen durch die Koloniezeit in den Staaten. Aber allgemein hat Bourbon-Herstellung, das waren eigentlich von Plantagenbesitzer. Das war einfach eher so Hauptsache anbrennen, es tropft irgendwas runter, es ist dreckig und es ist gut.
Und dann erzählt uns Tuan, wie er Nachhaltigkeit interpretiert.
Wenn ich nicht mehr den starken Einfluss auf die Zutaten habe, wie zum Beispiel, dass ich jetzt weiß, okay, die sind bio oder dass die Leute, die da gearbeitet haben, auch fair bezahlt sind, dass wenn ich die Produkte hier habe, dass ich versuche, alles zu benutzen. Wir teilen das so weit, dass wenn ich zum Beispiel Zitrusfrüchte benutze von der Schale, dann presse ich natürlich den Saft und sogar die Überreste legen wir noch auf Salzlage und hacken dann die kleinen und dann sind das so kleine gepökelte Zitronen oder Limettenstückchen, die man dann halt zu Salaten zumixen kann.
Diese kleine weiße Teile.
Genau, die eigentlich normalerweise ein bisschen bitter sind, also mit etwas Säure von der Reste, mit ein bisschen Salz und dann macht das in Salat einfach irgendwie Sinn.
Und es wird wirklich steil auf.
Genau, das heißt,
mein
Mülleimer wird immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Das ist ein großes Ziel.
Dann hast du nur Flaschen.
Genau, ich habe nur noch Flaschen dann als Mülleimer. Genau.
Und du hast mir ganz am Anfang erzählt, wie du ein bisschen zufällig in Nanbar gelandet bist und dann zum Bar zu Bar. Und was würdest du eine junge Person, die zu dir kommt und die Bartender sein wird, was würdest du empfehlen?
Ich würde empfehlen genau das, was ich eigentlich bei dem Craft Spirit Vortrag im März gesagt habe, das Erste, was man braucht, ist die Neugier, also die Fähigkeit, auch neugierig zu sein und ständig auch neugierig zu bleiben, weil man immer Sachen hinterfragen muss und lieber zweimal mehr fragen als einmal zu wenig, sozusagen. Ja. Natürlich schmecken. Schmecken heißt sozusagen, du musst üben. Du musst immer probieren. Du kannst von mir auch spucken, ja, damit du nicht so viel Alkohol aufnehmen musst. Aber schmecken, das ist das A und O und es auch sich damit auseinandersetzen, den Vorgang zwischen riechen, die fünf Grundgeschmäcker auf der Zunge, das Aroma, also das Ausatmen aus der Hinternase, die Kombination daraus, ob man beim Rotwein Bouquet nennt, beim Weißwein Parfum das nennt, also,
hast du eine Schule gemacht?
Das ist alles aus Neugier entstanden. Und hast du Neugier, hast du Geschmack sozusagen ausgeübt, fängt es der nächste Schritt an zu adaptieren. Ja? Und Adaption ist das, was die Evolution ausmacht. Also zu Hause hast du nur einen kleinen Kühlschrank, da hast du nur Platz für zwei Wermute, für nur ein Wermut. Ja? Und du hast Platz vielleicht für ganz schlechtes Eis. So. Und arbeite mit dem schlechten Eis und arbeite mit dem einen Wermut und mach daraus Drinks. Nicht, dass du von dir selbst erwartest, dass du 10 verschiedene Gins hast und 5 Wermute zur Auswahl hast und du hast einen eigenen Hoshizaki-Eisfreezer bei dir zu Hause. Wenn du den Ansatz hast, wirst du auch wissen, wie du hinter der Bar arbeiten kannst. Sei die Bar auch nur so klein, ein Platz für eine Person, oder ist die Bar so eine High-Volume-Bar, wo 5 Menschen hinter der Bar arbeiten?
Ist das nicht auch eine harte Arbeit?
Das ist auch eine harte
also
Arbeit.
Also physisch-mäßig.
Rein für die Physiologie muss man schon ein bisschen aushalten können. Natürlich so geregelten Schlaf, das kann man gleich an die Nagel hängen. Das meinte ich auch mit adaptieren, das heißt, man muss die Arbeit so organisieren, damit man zum Beispiel, was Prepping angeht, die Schritte immer mehr perfekter und effizienter macht, damit man nicht so viel Zeit dafür verbraucht und auch beim Saubermachen, das heißt, man muss so sauber bei der Arbeit arbeiten, damit man im Nachhinein nicht mehr so viel sauber machen muss, hat man mehr Zeit fürs private Leben und muss nicht so früh auftauchen, um wieder zu preppen.
Aber diese Work-Life-Balance
ist... Die ist schon ein bisschen fordernder. Ja. Deshalb musst du auch sehr stressresistent sein. Mhm. Das heißt, wenn Stress aufkommt, dass du immer versuchst durchzuatmen und du brauchst halt so einen inneren Ruhepol. Aber bei mir ist es, wenn ich immer vietnamesisch zähle im Kopf und dann ist es okay. Und dann kommen 20 Leute auf einmal, sind natürlich in absolute Party-Laune und du kannst trotzdem sagen, na klar, ich mach dir das. Nimm erstmal Platz, ich bin gleich bei dir. Ja. Und dann... wird gemixt.
Dankeschön.
Ja, sehr gerne.
Danke vielmals, das war wirklich spannend.
Ein weiteres Kapitel von Spiritsfully und Artisan Barcamp. Bis bald.